Und insofern, ja, ist es die Personalie der Saison aufgrund der Umstände seiner Rückkehr und natürlich, wie ich es eingangs eben gesagt habe, dass es überhaupt diese Rückkehr gab, weil Peter Sprung eben jemand ist mit Rang und Namen am Untermain, der ist bekannt wie ein bunter Hund. Und wenn so jemand dann wieder in der Landesliga ist, dann ganz klares Ja, ist das die Personalie der Saison.
5 aus 6, der MeinEcho-Podcast zur Fußball-Landesliga Nordwest.
Es ist der letzte Akt, die Abschlussfolge unseres Landesliga-Podcasts 5 aus 6, die Ausgabe 22, also eine schöne Schnapszahl zum Abschied und gleichzeitig, wenn man an die 22 denkt, natürlich auch eine Rückennummer vieler großer Fußballer. Jude Bellingham zum Beispiel vom BVB, vielleicht kommender Weltfußballer. Thorsten Frings mit Sicherheit auch unvergessen als früherer Nationalspieler. Kevin Korani fällt mir da noch ein. Und Bernd Dreher, früherer Torwart des FC Bayern, ist natürlich ganz klar, kommt einem auch sofort in den Sinn. Die 22 ist also eine besondere Zahl und damit auch perfekt für unser großes Podcast-Finale, zu dem ich jetzt meinen Kollegen aus der Sportredaktion recht herzlich begrüßen möchte, Roman Krumbach. Ich sag Servus Roman.
Servus Sebastian.
Wir haben die erste Folge ja auch schon zusammen produziert, also den Auftakt zu 5 aus 6 gemacht. Da hast du durch die Aufzeichnung geführt und wenn wir jetzt schon so große Namen wie Bellingham, Frings, Korani, Bernd Dreher haben, dann werfe ich gleich nochmal.
Ich wollte gerade schon sagen, dass du einen sehr wilden Mix da aufgerufen hast, das muss man sagen. Das ist ein wilder Mix.
Pass auf, ich mache den wilden Mix noch ein bisschen wilder, weil ich werfe noch einen weiteren großen Namen in den Ring. Und zwar Klaus Augenthaler, der hat jetzt nichts mit der 22 zu tun, aber du erinnerst dich sicher an diese legendäre 42-Sekunden-Pressekonferenz.
Ja.
Und da ist folgende Aussage gefallen. Es gibt 4 Fragen und 4 Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Ich habe gedacht, so ähnlich machen wir das hier auch.
Meinst du?
Nachdem du durch Folge 1 geführt hast, finde ich es eigentlich nur fair, wenn ich durch Folge 22 führen darf. Aber nee, im Ernst, ich übergebe gerne an dich und du darfst die Fragen stellen und ich gebe die Antworten. Ich glaube, das ist dann doch das bessere Prozedere.
Ich glaube auch. Schließlich bist du ja unser Experte, unser Reporter die Saison lang gewesen. Und es war ja durchaus hier und da doch ein bisschen turbulent in der Landesliga. Und ja, da bietet es sich logischerweise an, dass du ganz genau nochmal einen Blick drauf wirfst. Und vielleicht möchtest du zum Anfang einfach mal so einen groben Überblick geben. Wie hast du die Landesliga-Saison denn gesehen?
Ja, es war sehr viel los. Also die Haibacher, die um Platz 2 kämpfen, dann aber doch im entscheidenden Moment das Ganze verzocken. Die Röllbacher, die, das ist auch ein bisschen kurios, 5-mal ein 2-0 verspielen. Bei Wattenspor, klar, muss man die 2 Trainerwechsel nennen, die dafür Turbulenzen gesorgt haben. Und Framersbach, die als Aufsteiger erst grundsolide sind, so Winterpause auf Platz 7 stehen und dann nach der Winterpause auf einmal 7-mal nicht gewinnen. Also da ist schon einiges passiert.
Sollen wir die Vereine mal einfach durchgehen?
Gerne, ja.
Du hast gerade eben ja schon gesagt, Haibach hat am Ende dann nicht gereicht. Aber wie kann das denn sein, dass da irgendwann dann der Bruch kam, beziehungsweise dass es einfach den für ganz oben nicht gereicht hat?
Genau, da muss man eigentlich nur gucken, wer vor ihnen steht. Und das ist der FC Coburg und der FC Fuchstadt. Und dann muss man die direkten Duelle anschauen, um diese Frage zu beantworten. Sie haben gegen Fuchstadt 2-mal verloren, daheim 4-3, auswärts 2-1. Und sie haben gegen Coburg 2-mal verloren, auswärts 1-0 und zu Hause 4-2. Und wenn du dann halt eben in 4 Duellen 0 Punkte holst, dann sind es in Summe 12 Punkte, die du nicht hast. Und die Konkurrenz hat jeweils 6. Und dann ist es natürlich schwierig, diesen Rückstand in allen anderen Spielen wettzumachen, selbst wenn du dann gegen die vermeintlich Kleinen deine Hausaufgaben erledigst. Also das ist der Grund, warum Haibach eben nur Dritter wurde. Und ja, das ist natürlich ein respektables Ergebnis, aber für mehr hat es aus eben genanntem Grund nicht gereicht.
Wie hast du denn die Stimmung in Haibach erlebt? Ist es dann da, dass man sagt, ja, wir sind zufrieden mit dem Erreichten? Oder ärgert man sich trotzdem doch dennoch so ein bisschen, dass man nicht weiter oben gelandet ist?
Ja, mit Sicherheit ärgert man sich darüber. Ich glaube aber in Summe, wenn man die Umstände betrachtet, und das muss man ja immer tun dann im Nachgang, wenn man eine Saison bewertet, dann kommt man schon auch in Haibach zu dem Schluss, dass es unterm Strich okay war, wie man jetzt abgeschnitten hat. Also die hatten sehr viele Verletzte jetzt hinten raus, wobei sie das ja gut kompensiert haben und da etliche Punkte geholt haben. Aber man muss dann vielleicht auch einfach anerkennen, dass Coburg vor allem sehr beständig gespielt hat und dass Fuchstadt eben auch die Hausaufgaben gemacht hat. Und dann ist es in dem Moment auch einfach okay, wenn du Best of the Rest bist, was eben auch, ich habe es ja gerade erwähnt, eine absolut respektable Leistung ist.
Eine Mannschaft, die im Vorjahr ganz oben mit dabei war, ist der TuS Röllbach, Vizemeister in der Vorsaison. Dieses Jahr ging es mehr oder weniger nur um den Klassenerhalt. Was ist da passiert? Wie bewertest du deren Saison?
Ich denke, auch da muss man sagen, es war eigentlich klar, dass es schwierig wird, Platz 2 zu bestätigen, um es einfach mal so zu sagen. Trotzdem hatte ich da ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Also eine solidere Mittelfeldrolle hätte es eigentlich schon werden können. Aber wenn man sich die Spielweise von Röllbach anschaut, sie definieren sich über ihre Widerstandsfähigkeit, da steht taktische Disziplin ganz oben, dann ist klar, dass das für die Gegner dann vielleicht ein Jahr weiter eben schwer, also besser zu kontrollieren ist oder man sich besser darauf einstellen kann. Und da hat so ein bisschen dann eben, ich will nicht sagen Plan B gefehlt, aber ist schon so, dass sie da gemerkt haben, ah, okay, wir kommen jetzt mit unserem Spiel dann vielleicht nicht oder mit unserem Ansatz in nicht mehr ganz so viel Spielen zum Erfolg, wie es vielleicht noch in diesem Jahr war, als sie eben dann Vizemeister wurden. Insofern, um deine Frage zu beantworten, ja, sie hätten vielleicht ein paar Plätze weiter oben stehen können oder in meiner Erwartung sollen, aber auch da muss man sagen, dass sie dann zumindest nicht in den unmittelbaren Abstiegskampf reingeraten und immer dann zur Stelle waren und gepunktet haben, wenn es darauf ankam. Das ist ja auch dann eine Qualität der Mannschaft, trotz alledem eben wie ausgeführt. Ja, 3-4 Plätze mehr würde natürlich in der Abschlusstabelle dann ein bisschen hübscher aussehen.
Tabellennachbar ist der Namenswerte aus Frammersbach als Aufsteiger in die Saison gegangen. Da dürfte man doch eigentlich zufrieden sein, oder wie ist dort die Gemütslage?
Ja, sie haben sich gut akklimatisiert, das ist definitiv. Dass sie jetzt nicht in die Bayernliga durchmarschieren werden, ist, denke ich, klar gewesen schon vor der Saison. Was man halt sagen muss, es hängt ziemlich viel von Patrick Amrhein ab, das wissen sie auch selbst. Also man muss sich ja nur mal die Torschützen anschauen. Da ist er mit an die 30 Toren deutlich, deutlich voraus. Und ja, das ist natürlich dann auch schwierig so im zweiten Jahr. Also da bin ich dann sehr gespannt, wie das nächstes Jahr ausschaut, eben wenn die Gegner dann noch besser wissen, was sie gegen Frammersbach tun müssen, weil sie sich natürlich darauf einstellen werden, dass es vor allem darum geht, Patrick Amrhein auszuschalten. Das wussten sie aber natürlich auch dieses Jahr schon. Und da hat er gezeigt, was für eine ungeheure Qualität er einfach hat und hat seine Tore trotzdem gemacht. Die wird er mit Sicherheit auch nächstes Jahr machen. Trotz alledem geht es dann eben auch für Frammersbach dann darum, da vielleicht den nächsten Schritt eben zu gehen, den berühmten nächsten Schritt als Mannschaft. Und ja, eben vielleicht auch hier sich ein bisschen breiter aufzustellen und auch über andere Spieler dann mehr Torgefahr hinzubekommen.
Wir haben noch einen Verein, bei dem es gar nicht so gut lief, jedenfalls nicht für die eigenen Vorstellungen, das ist Wartanspor Aschaffenburg. Sehr turbulent, gerade die letzten Wochen. Inwieweit hat denn dieses ganze Thema Trainer, also für die, die es vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, Peter Sprung kam aus Wiesen zurück, dann wurde der Klassenerhalt gerade noch so gesichert. Meinst du, das hat die Mannschaft irgendwie beeinflusst oder was waren die Faktoren, dass es da so lange im Keller zuging?
Ja, also wenn man diese Frage Peter Sprung stellt, der jetzt seit ein paar Wochen dann eben oder ein paar Wochen vor Saisonende zurückkam, dann weiß er das selber nicht so genau. Also er sagt, ich erlebe die Mannschaft eigentlich ganz anders und ich eigentlich ist es unmöglich, dass diese Mannschaft mit dieser Qualität so lange im Keller ist. Und da kommen wir jetzt eben auch auf deine Frage. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eben genau diese Turbulenzen die Mannschaft beeinflusst haben. Also du hast den Trainerwechsel angesprochen, hin zu Peter Sprung, den es im April gab. Aber es gab ja schon einen ersten Trainerwechsel im September, wo Ersan Banbal gehen musste und dann Barış Eren und Cenk Güvenç übernommen haben. Und natürlich hat es die Mannschaft beeinflusst. Also, dass die Mannschaft Fußball spielen kann, das hat sie in vielen, vielen Spielen gezeigt. Diese Qualität haben sie aber viel zu unbeständig auf den Platz gebracht und dementsprechend dann auch immer wieder gegen eigentlich schlechtere Mannschaften gepatzt. Und ja, als Fußballer sagt man natürlich, wenn ich auf dem Platz stehe, dann konzentriere ich mich zu 100% auf den Pass, auf die Flanke, auf den Torschuss, auf den Zweikampf. Und das ist mit Sicherheit auch so. Trotzdem bin ich der Meinung, es schwingt natürlich schon mit, bei allem, was man tut, auch Sachen wie Trainingsbeteiligung, die dann gegen Ende der Zeit unter Barış Eren und Cenk Güvenç eben nachgelassen hat, das schwingt einfach alles mit und dann hat es eben dann doch auch einen Einfluss, weil wenn man eben hört, dass am Ende, bevor Peter Sprung kam, am Ende der Ära Barış Eren, Cenk Güvenç nur noch 6-7 Leute im Training waren, dann ehrlich gesagt braucht man sich auch nicht wundern, dass es am Wochenende dann eben ergebnistechnisch schwierig wird. Und ja, von daher, das ist so die Erklärung ein bisschen oder ja meine Analyse zu der Saison des SV Vatanspor.
Ich glaube, es ist relativ unschwer rauszuhören, dass für dich dann Peter Sprung vielleicht auch die Personalie der Saison sein könnte, oder?
Das ist so, definitiv. Also alleine, wenn man weiß, was Peter Sprung in seiner ersten Zeit bei Vatanspor erreicht hat, mit 4 Aufstiegen in 7 Jahren, er hat diesen Verein aus der Kreisklasse in die Bayernliga geführt. Das ist eine Erfolgsgeschichte, bei der mir auf Anhieb ehrlich gesagt keine zweite einfällt, die so ein Ausmaß hatte. Insofern ist es natürlich eine Personalie, die ja eine gewisse Prominenz hat, die natürlich auch dann im Umfeld des SV Vatanspor für sehr viel Euphorie gesorgt hat und große Hoffnungen, als er zurückkam. Und was dann eben auch noch dazu kommt, fernab von dieser Erfolgsgeschichte, die er in seiner ersten Zeit geschrieben hat, sind eben die Umstände der Rückkehr. Also du hast es gerade angesprochen, er war vorher bei Wiesen und hat dann ein Training beim SV Vatanspor geleitet, er hat ein Spiel sogar geleitet an der Seitenlinie, obwohl Wiesen dazu noch gar nicht die Freigabe gegeben hatte. Und insofern, ja, ist es die Personalie der Saison aufgrund der Umstände seiner Rückkehr und natürlich, wie ich es eingangs eben gesagt habe, dass es überhaupt diese Rückkehr gab, weil Peter Sprung eben jemand ist mit Rang und Namen am Untermain, der ist bekannt wie ein bunter Hund. Und wenn so jemand dann wieder in der Landesliga ist, dann ganz klares Ja, ist das die Personalie der Saison.
Du sagst es ja, Peter Sprung, schillernde Persönlichkeit. Du hattest ihn in der vergangenen Ausgabe vor dem Mikro. Gerne, wer es noch nicht getan hat, nochmal reinhören. Man erfährt wirklich viele spannende Sachen. Gilt für alle Folgen davor. Wie würdest du denn dieses Podcast-Jahr jetzt im Rückblick bewerten?
Ja, es waren sehr viele interessante Gäste. Also man muss sich ja nur mal die Liste durchschauen, wer da alles bei mir zu Gast war. Und ja, da waren eben bunte Hunde dabei, wie gerade angesprochenen Peter Sprung. Auch Marco Drapp würde ich in diese Kategorie reinzählen. Auch eine sehr interessante Folge mit ihm. Und es gab auch dann ein paar andere Einblicke durch einen Schiedsrichter wie Hannes Hemrich, mit dem wir die erste Folge dann im Kalenderjahr 2023 nach der Winterpause aufgezeichnet haben. Oder auch Bernd Reitstetter als Spielleiter vom Bayerischen Fußballverband. Das sind dann natürlich auch nochmal so ein paar andere Inhalte, wie beispielsweise dann bei Gästen, die Trainer sind in der Landesliga. Oder ich denke zurück an eine sehr unterhaltsame Folge, wie mit Joshua Schumacher, der Torwart in Frammersbach ist. Oder natürlich auch, das ist vielleicht so ein bisschen, jetzt hätte ich fast gesagt Leuchtturmfolge, aber sie ragt zumindest so ein bisschen raus. Cenk Güvenç, der eine unfassbare Vita hat, der bei Atletico Madrid unter Vertrag stand und unter Diego Simeone trainiert hat. Und wenn man dann mit so jemandem über die Zeit sprechen kann, wie hat er das erlebt? Und er erzählt davon, dass er heute noch in Kontakt steht mit Bono, der beim FC Sevilla im Tor steht, oder mit Thomas Partey, der beim FC Arsenal jetzt das Premier League Meisterschaftsrennen verloren hat gegen Manchester City. Aber da sind wir natürlich dann auf einmal auch bei 5 aus 6 in ganz anderen Sphären unterwegs. Und ja, ist natürlich toll, diese Einblicke zu haben.
Sebastian, ich habe dich vor der Saison gebeten, ein Ranking abzugeben, welche unserer 5 Mannschaften denn wo landen wird. Und ich würde vorschlagen, dass wir da jetzt nochmal ganz kurz reinhören, weil wir natürlich prüfen wollen, wie sehr Experte bist du denn eigentlich wirklich?
Also du hast schon gesagt, du hast richtig rausgehört, Frammersbach sehe ich da schon von den 5 Teams zumindest weit unten, was jetzt nicht heißt, dass sie im Abstiegskampf sein werden, sondern ich sehe sie schon auch im Mittelfeld. Danach sehe ich Röllbach, danach sollte schon Kalburg und Vatanspor und Haibach kommen. Wenn du eine absolute Reihenfolge da auch haben willst, dann setze ich Haibach auf die 1, Kalburg auf die 2 und Vatanspor auf die 3. Ja, dazu ist erstmal zu sagen, dass ich gelernt habe in der Folge mit Ilka Czolak, dem Sportleiter des SV Vartanspor, dass es eben Vartanspor heißt und nicht Vartanspor. Also es ist ein W und kein F. Das muss ich dann auf jeden Fall erstmal bei diesem Ausschnitt noch hinterher schicken. Und dann würde ich sagen, Roman, gar nicht so schlecht, oder?
Nö, also nochmal zusammengefasst, du hattest Haibach, Karlburg, Aschaffenburg. Gut, Aschaffenburg hatten wir jetzt gerade eben schon ausführlich besprochen, das hat nie so gepasst. Danach Röllbach, Frammersbach, stimmt aber wieder in der Reihenfolge. Würde sagen, doch, kann man zufrieden sein. Bist du selber auch zufrieden? Ja.
Ja, durchaus. Also gab natürlich eine fundamentale Fehleinschätzung, was Vartanspor angeht. Aber da muss ich vielleicht zu meiner Verteidigung sagen, es gibt ja immer in einem Saisonverlauf Dinge, die nicht so richtig vorhersehbar sind. Das ist bei Haibach dieses unwahrscheinliche Verletzungspech, das sie jetzt am Ende der Saison hatten, auch wenn sie das, wie eingangs gesagt, ganz gut kompensiert haben. Auch Karlburg hatte unfassbares Verletzungspech. Bei Vartanspor ist es dann natürlich auch irgendwann so eine gewisse Eigendynamik, die eben aufkommt, wenn du erstmal in so einer Negativspirale drin bist. Und das Gleiche ist dann eben bei Frammersbach so, da war der Saisonverlauf, sie sind Siebter zur Winterpause. Dann sagt Patrick Amrain als Spielertrainer, ich merke so eine gewisse Selbstzufriedenheit. Und plötzlich sind sie dann nach der Winterpause 7 Spiele ohne Sieg. Das sind alles so Dinge, das ist menschlich, das kannst du vielleicht auch nicht ganz abstellen als Spieler. Und so kommt dann eben auch in Frammersbach dieser Saisonverlauf zustande. Und wenn du mich dann vor der Saison fragst, wie wird das Ranking sein, dann kann man diese Dinge eben nicht 1:1 vorhersehen. Deswegen kann ich damit sehr gut leben, dass ich mich eigentlich nur bei einem Verein so richtig vertan habe. Und bei 4 lag ich jetzt ja zumindest nicht ganz so schlecht.
Aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden jetzt vielleicht festgestellt haben, Moment mal, Karlburg. Karlburg können wir relativ kurz zusammenfassen, solide Saison, oder?
Absolut solide Saison. Also die haben sind gut reingekommen in die Saison, hatten dann im Herbst eben wirklich sehr viele Verletzte, auch Schlüsselspieler, die länger ausgefallen sind. Und dadurch haben sie ein bisschen Boden verloren, aber stehen jetzt dann eben auch hinter Haibach ganz solide im ersten Drittel da. Und nach dem Abstieg aus der Bayernliga ist es, denke ich, eine gute Zwischensaison sozusagen. Und ich glaube, nächstes Jahr, was für Haibach dann wahrscheinlich auch gilt, kann man dann vielleicht nochmal den Blick auf 1-2 Plätze weiter hoch noch richten und mal schauen, wie es dann eben läuft. Aber auch da muss man ja erstmal abwarten, wie sieht der Kader tatsächlich aus, wie kommt man rein in eine Saison. Aber ja, da ist dann auch vielleicht für Karlburg noch ein weiterer Schritt dann eben möglich in der Saison 23/24.
Damit ist der Kreis doch mehr oder weniger geschlossen, oder? Wir haben 5 Vereine in der 6. Liga ein Jahr lang begleitet. Dafür an dieser Stelle mal ein Dankeschön an dich, Sebastian.
Vielen Dank.
Wir machen den Sack jetzt so langsam zu und natürlich gebühren allerdings dir die letzten Worte in diesem Podcast.
Ja, Roman, du sagst, Sack drauf, Deckel zu oder vielleicht war es auch andersrum. Die Landesliga-Saison ist jedenfalls zu Ende und damit nimmt auch dieser Podcast ein Ende. Es war mir eine große Freude, in der vergangenen Saison die Berichterstattung zu machen, sowohl in der Zeitung, im Mein Echo, als eben auch mit diesem Podcast hier. Die Idee war, einen Mehrwert zu bieten, eine schöne Ergänzung zur Zeitungsberichterstattung und ich hoffe, dass das gelungen ist. Ich möchte mich an der Stelle bei allen Gästen, die mir zur Verfügung standen in der zurückliegenden Saison, recht herzlich bedanken. Es waren viele Gäste, es waren interessante Gäste, es waren interessante Einblicke und ohne die Bereitschaft und die Offenheit dieser Gäste wäre das in diesem Ausmaß nicht möglich gewesen. Deshalb an dieser Stelle eben ein großer Dank und ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen hatten, ja, sagen wir mal, wenigstens halb so viel Spaß, wie ich es hatte, weil dann wäre es schon eine ganze Menge. Du hast mich gefragt, Roman, nach der Personalie der Saison. Das ist definitiv Peter Sprung. Jetzt entlassen wir sozusagen mit Simon Goldhammer auch noch einen Landesliga-Trainer in die Regionalliga. Auch das dann nochmal eine schöne Geschichte zum Abschluss. Und zum Abschluss dieses Podcasts dann noch der Hinweis, dass das Medienhaus noch viele andere Podcasts hat mit schönen Themen, mit interessanten Themen. Und von daher geht an dieser Stelle dann auch nochmal eine Empfehlung in diese Richtung meinerseits raus. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und bis bald.